Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Überraschung in Niedersachsen, die FDP gewinnt sensationell, die CDU verliert überraschend viel. Auch Eidgenossen sollen ehrlich sein. Die UBS und andere Schweizer Banken nehmen ihre Schweizer Kunden in die Pflicht, mit Folgen.
Ja, insofern wird das Bankgeheimnis für Inländer jetzt bezüglich Steuerhinterziehung eben auch nicht mehr zu halten sein,
sagt Steuerexpertin Monika Roth. Österreich will keine Berufsarmee. Und Obamas Agenda und warum der Präsident zweimal den Amtseid ablegt. Einmal in diesen Stunden und einmal morgen. Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Niedersachsen hat gewählt, Kaspar Selg, und es kam ziemlich anders als erwartet. Was kam bei diesem Abend raus, Kaspar Selg?
Also die zentrale Frage war, ob es den Liberalen, ob es der FDP überhaupt noch gelingt, in diesen Landtag hineinzukommen. Man hat in Niedersachsen bisher eine Regierung von CDU und FDP gehabt. Damit die an der Macht bleiben kann, mussten die Liberalen überhaupt erst mal reinkommen. Und sie haben das nicht nur geschafft, nicht nur ganz, ganz knapp geschafft, wie die Meinungsumfragen bis vor wenigen Tagen immer gesagt haben, sondern sie haben es mit 10% geschafft. Also sie haben das Doppelte dessen erreicht, was sie minimal hätten erreichen müssen. Das ist natürlich ein sensationelles Resultat. Es geht einher, Sie haben es angedeutet in der Schlagzeile, mit einem Verlust der CDU. Offensichtlich haben sehr viele CDU-Wähler Angst gehabt, diese Koalition könnte daran zerbrechen, dass es die FDP nicht mehr schafft, und haben dann statt CDU eben FDP gewählt. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist jetzt eben noch unklar, nämlich wie es genau weitergeht.
Genau, das ist die entscheidende Frage. Kann CDU und FDP, können sie weiter regieren? Die FDP hat gewonnen, die CDU verloren. Oder reicht es für Rot-Grün?
Das ist offen noch, diese Frage. Es ist sehr, sehr spitz. Die bisherigen Hochrechnungen gehen davon aus, dass es einen Sitz Mehrheit für Schwarz-Gelb gäbe. Weil aber das Wahlsystem hier in Deutschland immer mit Erst- und Zweitstimmen arbeitet, also man wählt für einen Kandidaten und man wählt für eine Partei, gibt es da eine sehr komplizierte Berechnungsweise, sind da die sogenannten Überhangsmandate mit einzuberechnen. Und das wird sich erst im Verlauf der Nacht hier zeigen. Es ist ganz, ganz spitz. Wer effektiv, ob Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, diese Wahl dann am Schluss gewonnen hat, ist noch offen.
Nach Wahlen sehen immer alle das Positive. Sie als neutraler Beobachter von außen in einem Satz, was heißt das bundespolitisch?
Es heißt bundespolitisch, dass die FDP den schweren Schlag, den man ihr hier vorausgesagt hat, aufgrund der Meinungsumfragen nicht erlitten hat, dass damit auch ihr Parteipräsident Philipp Rösler, dem man das sichere politische Ende vorausgesagt hat, dieses Ende heute Abend jedenfalls nicht erlebt. Man hat umgekehrt im Hinblick auf die Bundestagswahl im Herbst die Problematik der SPD mit ihrem Kandidaten Peer Steinbrück. Dessen Rolle hat effektiv der SPD ein Stück weit geschadet, aber auch nicht so sehr, dass man sagen könnte, das sei ein totales Fiasko. Also es ist quasi alles sehr, sehr volatil geworden. Das signalisiert diese Wahl. Es ist alles sehr, sehr beweglich geworden, aber es hat noch niemanden so richtig umgehauen.
Wir werden diese Wahl in Niedersachsen gleich vertieft analysieren. Zuerst aber die weiteren Nachrichten des Tages mit Konrad Muschk.
Die algerische Regierung rechne bei der Geiselnahme in der Sahara mit mehr Opfern als bisher angenommen. Je nach Quelle ist von 55 bis 80 Toten die Rede, sowohl Geiseln als auch Geiselnehmer. Nach einer vorläufigen Bilanz starben mindestens 23 Geiseln aus 6 Ländern, darunter mehrere Europäer. EU-Ratspräsident Van Rompuy sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Noch immer werden mehrere Personen vermisst. In Österreich bleibt es bei der allgemeinen Wehrpflicht. An der Volksabstimmung hat sich eine Mehrheit von etwa 60% für die bisherige allgemeine Wehrpflicht und gegen eine Berufsarmee ausgesprochen. Das zeigt eine erste Hochrechnung. Linke und Grüne hatten sich für eine Berufsarmee ausgesprochen. Die rechten Parteien wollten bei der allgemeinen Wehrpflicht bleiben. In der südserbischen Stadt Preševo hat die Polizei ein umstrittenes albanisches Rebellendenkmal abgerissen. Albaner in Serbien hatten sich monatelang geweigert, das Denkmal zu entfernen und mit einem neuen Aufstand gedroht. Unterstützung erhielten sie dabei von Albanern aus dem benachbarten Kosovo. Das Denkmal erinnerte an 27 albanische Rebellen, die vor mehr als 10 Jahren von Serben getötet worden waren. Serbien betrachtet sie als Terroristen. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, Peter Maurer, hat einen einwöchigen Besuch in Burma beendet. Insgesamt zog Maurer eine positive Bilanz. Die Vorschläge des IKRK seien gut aufgenommen worden, schreibt das Rote Kreuz in einer Mitteilung. Bereits kommende Woche würden die Gefangenenbesuche wieder aufgenommen. Maurer forderte unter anderem bessere Haftbedingungen für Gefangene in Burma. In Kolumbien haben die linken FARC-Rebellen den Waffenstillstand, wie angekündigt, für beendet erklärt. Zur Begründung hieß es, die Regierung habe sich nicht an der Waffenruhe beteiligen wollen. Die einseitige Waffenruhe war im November ausgerufen worden und sollte zum Beginn von Friedensverhandlungen für 2 Monate gelten. Die FARC-Rebellen und die kolumbianische Regierung befinden sich fast seit einem halben Jahrhundert im Krieg. US-Präsident Barack Obama hat offiziell seine 2. Amtszeit angetreten. Rund 2,5 Monate nach seiner Wiederwahl wurde der 51-Jährige in Washington vereidigt. Bereits zuvor hatte Vizepräsident Joe Biden seinen Amtseid abgelegt. Der Schweizer Tennisprofi Stanislas Wawrinka ist beim Australian Open im Achtelfinal ausgeschieden. Den Sport vom Sonntag fasst Juliette Schild zusammen.
Stanislas Wawrinka verpasste eine Sensation, nur knapp. Er verlor nach hartem Kampf und guter Leistung gegen Novak Djokovic, gegen den Weltranglisten Ersten, nach 5 Stunden und in 5 Sätzen mit 6:1, 5:7, 4:6, 7:6 und 10:12. Im Skialpin hat Felix Neureuther den Weltcup-Slalom von Wengen gewonnen. Der Deutsche siegte vor dem Österreicher Marcel Hirscher und vor Ivica Kostelic aus Kroatien. Bester Schweizer war Ramon Zennhäusern auf Platz 21. Auch im Super-G der Frauen in Cortina siegte mit Viktoria Rebensburg eine Deutsche. Nicole Schmidhofer aus Österreich wurde Zweite, die Slowenin Tina Maze Dritte. Lara Gut fuhr als beste Schweizerin auf Platz 8. Beat Hefti gewann an der Bob-EM in Eagles im Viererbob die Silbermedaille. Europameister wurde Maximilian Arndt aus Deutschland. Und noch 2 Resultate aus der Eishockey-Meisterschaft. Davos gewann gegen die SCL Tigers 2:0 und auch die ZSC Lions gewannen 2:0 gegen Lugano.
Juliette Schild. In mehreren europäischen Ländern haben Schnee und Eis zu größeren Problemen geführt. In Deutschland, Großbritannien und Frankreich wurden Hunderte von Flügen gestrichen. Der Frankfurter Flughafen stellte den Betrieb wegen Eisregens sogar vollständig ein. Das hatte auch Konsequenzen für die Fluggesellschaft Swiss. Sie musste bisher 55 Flüge absagen. Im Schweizer Mittelland waren vor allem Straßen und Gehwege betroffen. Es kam zu Dutzenden von Verkehrsunfällen. Zumeist blieb es dabei bei Blechschaden. Und damit zu den weiteren Aussichten. In der Nacht und morgen zeitweise Schneefall, unterhalb 400 Metern Regen. Im Süden teils kräftiger Schneefall, morgen nachlassend. Die Temperaturen im Norden um 1 Grad, im Süden um 6 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Noch einmal davongekommen, das Resultat in Niedersachsen und die Folgen für SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Das Bankgeheimnis im Inland kommt aufs Tapet. Schweizer Banken ziehen die Schraube an. Grundsatzfragen zu Österreich. Wie hält es unser Nachbar mit der Armee und der direkten Demokratie? Und Obamas 2. Amtszeit. Was sich ändert, außer der grauen Haare des Präsidenten. Niedersachsen hat gewählt und es war ein Wahlabend voller Überraschungen. Auch unser Korrespondent Kaspar Selk hat gesagt, er hätte gestaunt wie selten. Denn die FDP hat sensationell zugelegt auf 9,7%. Die CDU hat ungefähr 6% verloren. Die SPD hat ungefähr 2% zugelegt. Es ist im Moment völlig offen, wer die Regierung bilden kann. CDU, FDP oder wie bisher oder neu, ob Rot-Grün an die Macht kommt. Kaspar Selig in Berlin, warum hat die FDP einen solchen Erfolg erzielt?
Ich glaube, man kann das so beantworten, dass man sagt, weil die Leute Angst gehabt haben, es könnte sie aus dem Parlament hinaus wehen und das wollte man nicht. Das ist auch nicht das erste Mal. Die FDP hat bei den letzten beiden Landtagswahlen schon relativ gute Resultate gehabt in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein und zwar aus ähnlichen Gründen. Einfach nicht so spektakulär und nicht so riesig wie hier. Der Hauptgrund liegt darin, dass viele CDU-Wähler Angst gehabt haben, diese schwarz-gelbe Koalition könnte daran scheitern, dass die FDP gar nicht mehr in den Landtag reinkommt und deswegen ihre Zweitstimme der FDP gegeben haben. Denn, das fällt ja auf, Sie haben es schon angesprochen, mit dem Aufstieg der FDP geht ein Niedergang bei der CDU einher. Das sind eindeutig Wählerwanderungen zwischen den beiden bürgerlichen Parteien.
Was bedeutet das nun für den internen Streit in der FDP? Philipp Rösler, der junge Parteivorsitzende, ist ja stark unter Druck.
Er wird sicher nicht mehr weggeputscht werden können, jetzt nach diesem Resultat. Man hat immer gesagt, er ist Niedersachse, er soll jetzt mal probieren, dass man das da hinkriegt. Er hat sich auch wirklich sehr eingesetzt in Niedersachsen, extrem hat er sich ins Zeug gelegt dort. Jetzt hat er 10% herausgeholt, ein sensationelles Ereignis. Jetzt kann man nicht hingehen und sagen, seht, er kann es ja nicht. Also er wird nicht weggeputscht werden können. Die Frage ist aber immer noch, ob er selber zur Erkenntnis gekommen ist, dass er doch halt gewisse Mängel hat und sich zum Beispiel im Bundestagswahlkampf ein bisschen zurücknimmt. Das ist nicht auszuschließen.
Der Erfolg der FDP war also kombiniert mit dem Verlust der CDU. Es gab Wählerwanderungen, haben Sie gesagt. Und dies, obwohl Ministerpräsident McAllister von der CDU doch eigentlich sehr beliebt war.
Er ist sehr beliebt. Er hat sehr gute Beliebtheitswerte. Seine Partei hat auf, wenn man Meinungsumfragen anschaut und auf die Kompetenzwerte anlegt, da sind die Werte zum Teil nicht so gut. Aber eben, McAllister ist sehr beliebt und seine Chefin auf Bundesebene, Angela Merkel, ist sehr beliebt. Sie werden jetzt nicht beide sagen, dass der FDP-Erfolg sehr weitgehend auch auf CDU-Leihstimmen bestehe und dass das bürgerliche Lager insgesamt sich sehr gut geschlagen habe. Die stehen immerhin insgesamt ungefähr 10% besser da, als man ihnen noch vor einem Monat vorausgesagt hat. Also die CDU wird das einfach als Gesamtresultat sich gut schreiben lassen wollen. Und wenn es denn so wäre, dass im Verlauf des heutigen Abends herauskäme, dass Schwarz-Gelb ganz knapp die Mehrheit schafft, dann wäre das in der Tat ein erstes Mal, dass Angela Merkel ihre große Beliebtheit auch wieder mal in einen Wahlsieg umsetzen kann, was seit langem nicht mehr der Fall war.
Und was heißt dieses Resultat für den SPD-Kanzlerkandidaten und auch Stolperkandidaten Peer Steinbrück? Einerseits ist die SPD besser als vor 2 Jahren, rund 2%. Andererseits reicht es möglicherweise nicht für Rot-Grün, obwohl das lange danach ausgesehen hat. Was heißt das für Peer Steinbrück?
Ich würde sagen, es heißt, er bleibt ein Stück weit angeschlagen als Spitzenkandidat. Er wird nicht als die Lokomotive wahrgenommen, als die man ihn sozusagen eingekauft oder eingespannt hat. Aber ihn auszuwechseln ist sicher kein Thema. Denn erstens, so schlecht ist das Resultat jetzt nicht, wie es viele auch befürchtet haben. Und zweitens hat die SPD schlicht keine Alternative.
Für die Linken und die Piraten hat es klar nicht gereicht. Kaspar Selg, warum und was bedeutet das?
Das sind verschiedene Gründe. Bei den Piraten ist es sicher so, dass die Streiterei innerhalb der Partei fast groteske Formen angenommen hat, dass die Partei auch nach wie vor zu wichtigen Fragen keine Antworten hat und sie wird offenbar langsam nicht mehr ernst genommen. Bei der Linkspartei ist es ein bisschen anders. Dort ist es zwar auch ein Stück weit Zerstrittenheit, die eine Rolle spielt. Das wird man noch genauer anschauen müssen, denn die offenbar jetzt einsetzende Schwäche bei Rot-Grün, speziell bei Rot, hätte eigentlich den Linken zuspielen müssen, hat es nicht. Also die werden sich auch fragen müssen, wo sie stehen nach diesem sehr, sehr schlechten Resultat heute.
Informationen aus erster Hand von Kaspar Selg aus Berlin. Die UBS, die Aargauer und bald auch die Basler Kantonalbank verlangen auch von Schweizer Kunden, ihr Vermögen bei den Steuerämtern einwandfrei zu deklarieren. Das berichtet die Zeitung Der Sonntag heute. Damit fällt der Blick verstärkt auf das Bankgeheimnis im Inland. Thomas Oberer.
Es zeigt sich wieder einmal, die wichtigen Details findet man oft im Kleingedruckten. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die bei der UBS seit Anfang Jahr gelten, werden alle Kunden, ob aus dem Ausland oder aus dem Inland, verpflichtet, ihr Einkommen und ihr Vermögen zu deklarieren und ihre Steuern zu zahlen. Für Monika Roth, Anwältin und Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft in Luzern, ein richtiger Schritt.
Ich verstehe diese Haltung der Banken und ich schätze sie auch als richtigen Schritt ein, die Verantwortung dafür, Gesetze einzuhalten und dazu zählen auch Steuergesetze, liegt beim einzelnen Bürger und dass die Banken hier sich quasi enthaften, indem sie die Verantwortung eben dorthin tun, wo sie auch hingehört, das erscheint mir richtig.
Noch weiter als die UBS gehen die Aargauer und bald auch die Basler Kantonalbank. Sie verlangen von ihren Kunden eine schriftliche Deklaration, dass ihr Geld versteuert ist. Ob die Kunden im Ausland oder im Inland wohnen, spielt dabei keine Rolle. Dass Schweizerinnen und Schweizer nicht mehr besser behandelt werden, ist für Monika Roth nachvollziehbar.
Man kann sagen, der Unrechtsgehalt der Steuerhinterziehung ändert ja nicht mit dem Wohnsitz. Insofern finde ich es richtig, dass man Inländer hier nicht privilegiert behandeln will aus Sicht der Banken, weil das Vorgehen ist ja dasselbe, ob es nun ein Kunde mit Sitz im Ausland tut oder einer mit Sitz in der Schweiz.
Mitte Dezember hatte dies auch der Bundesrat vorgeschlagen. Geht es um mögliche Steuerhinterziehung, sollen alle Kunden in Zukunft gleich überprüft werden. Denn Steuerhinterziehung betrifft nicht nur ausländische Bankkunden. Finanzexpertin Monika Roth.
Ich glaube, man sieht das auch etwas rosig hier. Also ich glaube, die Frage, ob es bei uns Steuerhinterzieher gibt oder nicht, die kann man auch mit Ja beantworten. Und bezüglich der Steuerehrlichkeit sind die Dunkelziffern hoch.
Die UBS sagte auf Anfrage, die neuen Geschäftsbedingungen mit der Auflage der Steuerehrlichkeit sollten zeigen, dass die Bank die Weißgeldstrategie des Bundesrates konsequent unterstütze. Das heißt, das Prinzip, nur noch sauberes, versteuertes Geld anzunehmen. Die Banken schaffen also Tatsachen. Die Realität überholt damit die Politik. Die Spezialistin für Wirtschaftsrecht Monika Roth glaubt, damit werde das Bankgeheimnis mit Blick auf die Steuerhinterziehung nicht überleben.
Ich denke, dieser Schritt von Seiten der Banken wird dazu führen, dass dieser Tabubruch generell gelten wird. Insofern wird das Bankgeheimnis für Inländer jetzt bezüglich Steuerhinterziehung eben auch nicht mehr zu halten sein.
Ob die Politik dem auch so schnell folgt, ist allerdings eine andere Frage. Denn noch setzt sich ein großer Teil des Parlaments vehement für die Beibehaltung des Bankgeheimnisses im Inland ein.
Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Die Österreicher haben keine große Tradition mit Volksabstimmungen. Erst zweimal seit der Gründung der Zweiten Republik, also erst zweimal seit 58 Jahren, wurden die Stimmbürger an die Urne gerufen. Und heute, mit der Abstimmung über die Einführung einer Berufsarmee oder der Beibehaltung eines Militärs, war es das dritte Mal. Die Österreicher haben die Einführung eines Berufsheers laut Hochrechnungen mit 60-40% deutlich abgelehnt. Ich habe Auslandredaktor Joe Schelber gefragt, warum war diese Abstimmung ein solches Politikum, wenn das Verdikt, wie erwartet, ziemlich klar ausfiel?
Ja, zum einen die Tradition, die Wehrpflicht ist in Österreich wie auch in der Schweiz stark verankert. Wenn man die zur Disposition stellt, wird es natürlich zum Politikum. Zum anderen, es war nicht klar, was denn eigentlich Sache ist, worüber dort abgestimmt wird. Also es hieß Berufsheer ja oder Wehrpflicht neu ja, aber die Regierung hat nicht ausgedeutscht, was das eigentlich heißt. Das wollte man wissen. Es gab aber keine Zahlen, kein Abstimmungsbüchlein, gar nichts. Das hat eigentlich dann zu einer Wahlkampfauseinandersetzung geführt. Und was auch noch dazu kam, die beiden Regierungsparteien, die diese Volksabstimmung gewollt haben, die waren ziemlich unglaubwürdig, weil noch bis vor kurzem haben sie jedes Gegenteil eigentlich verlangt. Die SPÖ war früher für die Wehrpflicht, jetzt für das Berufsheer und die ÖVP umgekehrt. Und das machte natürlich viel Wind.
War dieses Chaos der Grund, dass trotz dieser wichtigen Vorlage nur 50% an die Urnen gingen?
Ich glaube, ich meine, in der Schweiz wäre man froh, wenn 50% bei Abstimmungen jeweils an die Urne gingen. Aber Österreich hat eben diese Tradition nicht. Bei der EU waren es über 85, bei den AKWs 2/3. Ich glaube, eben diese Unklarheit der Frage hat dazu geführt, dass eben wenige gegangen sind. Die Menschen wussten zu wenig. Man wollte nicht einfach die Katze im Sack kaufen. Und da wollte man einfach keine Stellung nehmen zu etwas, dessen Folgen man gar nicht kennt.
Wenn also dieses Experiment direkte Volksbefragung nicht sehr erfolgreich war wegen der Organisation, wann kommt die nächste Volksbefragung?
Ja, die nächste Volksbefragung kommt im Herbst, wenn die Nationalratswahlen stattfinden. Aber quasi eine Volksabstimmung, wie es in der Schweiz üblich ist, wird vorläufig nicht kommen.
Was sind die Konsequenzen für die SPÖ, die das ja massiv befürwortet hat, das Berufsheer?
Ja, die wurde ein bisschen im Regen stehen gelassen von den Leuten. Einzig Wien, wo seine SPÖ-Hochburg, da wurde zugestimmt, dem Berufsheer, sonst nicht. Aber die SPÖ ist eben auch ein bisschen selbst schuld. Die muss sich selber kritisieren. Zum einen war sie gespalten. Es gab namhafte Leute in der Partei, die gegen das Berufsheer Werbung gemacht haben. Und zum Zweiten war es so, dass die SPÖ mit diesem Schwenker, den sie selbst gemacht hat, früher für Wehrpflicht jetzt für Berufsheer natürlich sehr unglaubwürdig war. Und da bin ich überzeugt, da werden noch die Fetzen fliegen.
Unser Österreich-Experte und Auslandredaktor Joe Schelbert. Präsident Obama wird seinen Amtseid zweimal ablegen. Wie übrigens auch vor 4 Jahren, als sich der Präsident und der Vorsitzende des obersten Gerichts bei der Eidformel verhedderten und das Prozedere sicherheitshalber tags darauf wiederholten. Diesmal liegt das Problem anders. Weil die Amtszeit am 20. Januar, also heute, endet, die Inauguration aber traditionell nie an einem Sonntag stattfindet, wird die große Amtseinführung auf morgen verschoben. Damit die Supermacht USA aber nicht einen Tag führungslos ist, musste Barack Obama ein erstes Mal den Eid schon heute ablegen. Kompliziert. Ich habe Beat Soltermann gefragt, der Amtseid ging diesmal, anders als vor 4 Jahren, aber glatt über die Bühne.
Ja, das hat er. Zusammen mit dem obersten Richter wieder, Chief Justice John Roberts. Hier ist der Beweis.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Thank you, Mr. Chief Justice. Thank you so much.
Eine ganz kurze Sache. Obamas Gattin und die beiden Töchter waren auch im blauen Zimmer des Weißen Hauses, sonst aber recht schlicht und nüchtern. Formell eben morgen dann der festliche Akt.
Weiß man schon etwas über die Grundsatzrede von Obama bei der großen Amtseinführung von morgen?
Nein, der Inhalt der Rede ist noch streng geheim und auch die Länge der Rede ist nicht bekannt. Es gibt da keine Vorgaben. Präsident George Washington zum Beispiel sprach nur gerade 135 Worte. Präsident William Henry Harrison hielt 1841 eine 10.000-Wort-Monsterrede 2 Stunden lang und starb nach nur einem Monat im Amt.
Vor 4 Jahren, im Januar 2009, war die Rede von Obama überraschend nüchtern. Nichts von «Yes, we can». Diesmal könnte er eigentlich mehr riskieren, er muss ja nicht wiedergewählt werden.
Ja, genau das könnte er tatsächlich. Und wer weiß, vielleicht wird er auch eine große programmatische Rede halten. Obama tritt ja auch sonst seit seiner Wiederwahl im November energischer, entschiedener und auch kompromissloser auf. Das ist wenigstens mein Eindruck. Andererseits ist es aber selten so, dass die Antrittsreden die wichtigen Reden eines Präsidenten sind. Selbst bei einem so begnadeten Redner wie Obama. Oder wer weiß noch genau, was Obama vor 4 Jahren gesagt hat.
Ist eine zweite Amtszeit grundsätzlich einfacher als die erste?
Nicht zwingend. Einige sagen sogar, die zweite ist schwieriger. Es gibt sogar einen Begriff dafür, Second Term Curse, auf Deutsch etwa der zweite Amtszeitfluch. Der Präsident ist nach 4 Jahren zwar erfahrener, er weiß, wie der Laden läuft, aber es besteht eben auch keine Anfangseuphorie mehr. Das trifft ganz besonders bei Obama zu. Meistens haben Präsidenten ihre wichtigsten Vorhaben in den ersten 4 Jahren schon realisiert oder zumindest aufgegleist und für neue große Reformen rennt die Zeit davon. 4 Jahre sind schneller vorbei, als man denkt.
Was steht auf der Agenda von Barack Obama für die nächsten 4 Jahre?
Erstaunlich viel, trotz diesem zweiten Amtszeitfluch. Er muss die Finanzen endgültig in den Griff bekommen, damit die USA nicht alle paar Monate vor irgendeiner Klippe stehen. Dann will er für mehr Wirtschaftswachstum und mehr Stellen sorgen. Er will das Einwanderungsgesetz reformieren, ein strengeres Waffenrecht einführen, den Kampf gegen den Klimawandel angehen, etwas, um das sich Obama bis jetzt nicht wirklich gekümmert hat, und dann will er auch noch die Gesundheitsreform richtig umsetzen.
Funktioniert eigentlich diese enorm ehrgeizige, aber auch komplizierte Gesundheitsreform?
Das ist noch schwierig zu sagen, weil richtig in Kraft tritt das Gesetz erst im nächsten Jahr, 2014. Aber schon jetzt zeigt sich, dass die Umsetzung nicht so einfach ist, wie man sich das denkt. Der Teufel steckt auch hier im Detail. Und es gibt auch Obstruktion und Widerstand, zum Beispiel von einigen Bundesstaaten oder von Arbeitgebern, die zum Teil eben mehr bezahlen müssen für die Gesundheitsversicherung ihrer Angestellten. Viele Amerikaner sind auch nicht so glücklich mit dem Gesetz. Vor allem aber weiß man, noch nicht, ob das Gesetz am Ende auch funktioniert, ob sich zum Beispiel die Kosten senken lassen, so wie das Obama versprochen hat.
Und was steht auf der außenpolitischen Agenda von Obama?
Dort steht der Rückzug aus Afghanistan im Zentrum und ganz grundsätzlich das militärische Engagement der USA in der Welt. Das wird sicher differenzierter werden, ist schon differenzierter auch geworden. Die USA werden zwar weiterhin Weltpolizist bleiben als einzige Supermacht, vor allem der Nahe Osten, Nordafrika und Nordkorea werden Obama auch in der zweiten Amtszeit intensiv beschäftigen. Aber die USA werden sich sonst nicht mehr in jeden Konflikt einmischen. Sie werden es nur dann tun, wenn die US-Interessen direkt auf dem Spiel stehen. Das heißt, man wird mehr mit Diplomatie zu erreichen versuchen oder man hilft militärisch anderen, wie den Europäern, gerade jetzt in Mali oder in 2011 in Libyen. Letztlich hat das nicht so sehr mit Militär direkt zu tun, sondern vor allem mit Kosten. Die USA können sich neue Kriegsabenteuer à la George W. Bush schlicht nicht mehr leisten.
Inaugurationen von Präsidenten sind immer ein großes Spektakel mit Geschichten und Anekdoten. 1961 bei der Amtseinführung von Präsident Kennedy beispielsweise hatte es so viel Schnee, dass sogar Flammenwerfer als Schneeräumer zum Einsatz kamen. Was Besonderes passiert morgen?
Ja, das Wetter ist dieses Mal wärmer, das kann ich schon mal bestätigen. Die Flammenwerfer, die dürften also im Geräteschuppen bleiben. Ja, vielleicht setzt Obama morgen als erster Präsident die neuen Medien für seine Rede ein, Twitter, Facebook oder sonst irgendwas. Vielleicht sagt er ein paar Sätze auf Spanisch. Vielleicht ist auch alles ganz traditionell. Ich denke, wir müssen uns jetzt wirklich nochmals 24 Stunden gedulden, dann wissen wir mehr.
USA-Korrespondent Beat Soltermann. Und das war das Echo der Zeit heute. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Küenzi, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.